rund um den Brustring.
Der Podcast
rund um den VfB Stuttgart.
Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
Hier ist Timo Hildebrand.
Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
Rund um den Brustring, Folge 260. Wir schauen auf den vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga, VfB gegen FC St. Pauli. Wir, das sind einmal der Andreas, einen wunderschönen guten Tag.
Schönen guten Abend.
Und das bin einmal ich, der Chris, auch von mir einen wunderschönen guten Tag, hallo. Wir haben heute die Ehre, über dieses doch schöne Fußballspiel sprechen zu dürfen und grüßen euch, liebe Hörer, natürlich auch recht herzlich, wenn ihr dabei seid auf Twitch, gerade auch schon live im zweiten Start heute. Aber so ist es manchmal, wenn man es noch nicht so ganz gewohnt ist, diese Aufnahmen zu machen. Grüße an der Stelle an Lennart. Wenn ihr wollt, können wir die Selbsthilfegruppe für Vodafone-Kunden bei Rund um den Brustring eröffnen.
Da bin ich sofort dabei.
Er wäre dabei, ja. Ich weiß, warum ich bei diesem Verein nicht bin. Ich habe einen anderen Verein, der ist auch rot, aber der macht viel mehr Freude. Und ich denke, wir steigen direkt ein, Andreas. Gehen direkt rein. Aktuelles, Leo Neugebauer ist Weltmeister geworden. Du hast es gesehen.
Ich habe es gesehen, ja. War richtig spannend. Aber er hat, glaube ich, schon beim drittletzten Wettbewerb die Führung übernommen. Und ich dachte, wird das jetzt wohl passieren oder wird man am Ende wieder VfB sein? Und er hat es durchgezogen. Und Respekt, dass wir auch neben dem Fußball international erfolgreich sein können. Ich ziehe meinen Hut vor der Leistung und ich hoffe, dass er auch dann gebührend geehrt wird in Stuttgart, dass er dann bei der nächsten MV seinen Applaus bekommt. Es ist ja mittlerweile so, dass sie nicht mehr zu MV kommen für die Ehrungen, sondern dass sie eine extra Veranstaltung wäre, dass es immer eine extra Veranstaltung ist. Aber ich hoffe, dass wir den ihn bei der nächsten MV gebührend beklatschen dürfen.
Ich denke auch. Ich würde mich sogar freuen, wenn man es dann beim nächsten Heimspiel auch noch macht. Vielleicht am Donnerstag schon. Genau. Das wäre auf jeden Fall was. Hat er auf jeden Fall sich verdient. Also grandiose Leistung auch da. Von meiner Seite auch her. Echt tipptopp, Glückwunsch. Also ich habe auch mal dann reingeguckt, war schon atemberaubend. Wir gehen direkt rein in den Werbeblock, in den ersten. Und wir sind ja so ein kleiner Podcast, der auf Spenden und sowas auch mal angewiesen ist. Es geht über Patreon, es geht auch über PayPal. Wer kann erstmal, ist ganz wichtig, also nicht, dass da irgendjemand sagt, oh ja, hier, ich muss und dafür gibt's am nächsten Abend nichts zu essen oder so, also auf gar keinen Fall. Es gibt hier so Wichtigeres als Podcast oder als uns, aber wenn ihr könnt und wenn ihr wollt, dürft ihr uns gerne unterstützen. Das könnt ihr machen bei Patreon, monatliche Unterstützung, da gibt's sogar ein Starterpaket für Neueinsteiger, je nach Unterstützung dann auch die Belohnung demnach, und das Starterpaket haben wir in einem kurzen Video auf Twitch auch schon mal gezeigt. Da war der Erik dabei, der hat es in die Kamera gehalten. Und wenn man vom Teufel spricht, kommt er auch direkt gerade in Twitch-Chat rein und schreibt guten Abend. Guten Abend, lieber Erik.
Grüße.
Genau. Und wir haben stellvertretend für die ganzen Unterstützer auf dem Kakao-Level, das sind $2 im Monat, da nennen wir heute 12.mann.vfb. Vielen Dank für die Unterstützung. Es gibt das Karl-Allgöwer-Level, das Timo Hildebrand-Level und so weiter. PayPal, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, wenn ihr könnt und wenn ihr sagt, hey, das ist vollkommen in Ordnung, wenn es euch nicht wehtut. Wir freuen uns, wenn da ein bisschen Unterstützung da ist. Dann kann man auch Lennart nochmal ein Greenscreen kaufen, dass er nicht immer aus dem Schlafzimmer direkt aufnehmen muss. Und solche kleinen Sachen. Also kleine Spenden helfen uns schon, dass das ganze Equipment einzukaufen oder sparen ein bisschen Geld an. Wir gehen rein. VfB gegen St. Pauli, 2-0. Was für ein schöner Samstag. Ein schöner Samstag. Jetzt denken viele, was labert der? Nein, es war ein schöner Samstag, weil man konnte einfach sich zurücklehnen und Bundesliga gucken. Ja. Weil wir haben ja am Freitag unseren Job schon erledigt.
Genau. Das ist immer dann viel, viel entspannter, wenn man Freitag schon gewonnen hat. Dann kann man in Ruhe Konferenz gucken und sich über Werder Bremen lustig machen.
oder andere Teams. wir schauen auf die Startaufstellung. Karaso und Wagnermann auf der Bank. Demirovic Captain. Für Karaso hat Cema gespielt, Cema Andres. Und für Wagnermann kam Laurent Asignon rein. Wie fandest du dann die Aufstellung so mit Nübel, klar, Jelt, Chabot, Mittelstädt auch gewohnt, Stillern auch noch in der Mitte, Leveling, Elkanus, Thiago Thomas drin noch und Demirovic von den Umstellungen und alles und Captain Demirovic?
Also ich war erstmal nicht überrascht, dass da Änderungen passiert sind. Es war auch immer klar, dass Karasor den Stammplatz verliert, so wie Cemal in letzter Zeit gespielt hat. Und nach der wütenden PK von Hoeneß, ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass Demirovic oder Thomas spielen, sondern dass für einen für den Buanani für ihn spielt. Ja, ich habe mich gefreut, dass es endlich mal Veränderungen gibt. Ich weine jetzt Karasor jetzt keine Tränen nach. Ich habe ihn jetzt auch nicht vermisst im Spiel. Klar ist der Kapitän der Mannschaft. Eigentlich müsste er spielen, aber wenn er halt die Leistung nicht bringt, dann fliegt er halt raus. Da muss er klarkommen. Ich denke, der kommt damit auch klar. Hoeneß kann das ja immer sehr gut kommunizieren. Siehe Führig letzte Saison und auch teilweise diese Saison. Ja, also ich war doch schon optimistisch, als ich die Aufstellung gesehen habe.
Geht mir ganz genauso. Mich hat es sehr gefreut, dass Demirovic als Captain aufs Feld ging, weil ich da wirklich ja schon auch bei uns, glaube ich, in der Gruppe schon öfters gesagt habe, das ist einfach Kapitänsmaterial, was da rumläuft vom Auftreten her. Und ja, der VfB kam auch direkt gut ins Spiel rein und nach 4 Minuten war der Ball schon im Tor. Schöner Flugkopfball von Demirovic nach Freistoß von Stiller, aber leider abseits.
Ja.
Andreas, wäre der Moment schon gewesen, oder?
Also. Ja. Ich muss zugeben, ich glaube, er hätte ihn durchgelassen, da stand ein anderer besser positionierter und nicht im Abseits. Aber da haben die Rothosen von St. Pauli, muss man mal erwähnen, fand ich ganz, ganz interessant, eine gute Abseitsfalle gemacht, aber also die sind im richtigen Moment rausgerückt und war auch gut gemacht von denen. Aber ja, wenn Demirovic weggeblieben wäre, da wäre, glaube ich, Stiller oder Chabot besser positioniert gewesen.
Ja, aber es ist schwierig. Im Stürmer sagen, bleib weg vom Ball. Wenn er so nicht schaut. Und im Endeffekt hat er ihn reingemacht. Also er hätte auch da das Recht vollkommen auf seiner Seite gehabt. Ja. St. Pauli steht danach defensiv stabil. Der VfB kam nicht so ganz durch. Trotzdem besserer Auftritt als zuletzt?
Ich war erstmal ein bisschen pessimistischer. Weil irgendwie hat es mich das so in die letzten Spiele erinnert, dass wir drücken, aber der Gegner steht hinten dran und rührt Beton an, packt den Bus. Aber ich habe doch schon ein bisschen so Groll aus den letzten Spielen gehabt. Also ich glaube, ich war erst wirklich zufrieden, als es 2-0 fiel.
Das dauert noch ein bisschen. Ja. Jetzt erstmal hier, weil bei St. Pauli auch nicht so wirklich gefährlich kam, der VfB dann halt auch versucht hat, gab es plötzlich einen Foul-Elfmeter in der 25. Minute.
Ja.
Thiago Thomas rechts in den Strafraum, wird von Smith gefoult und Stiller macht das, was man eigentlich nicht machen sollte bei dem Elfmeterschuss dann. Also vielleicht man es Schuss nennen kann, er macht eher so eine Rückgabe. Und Vasil hat überhaupt keine Probleme, das Ding zu klären. Andreas, wie bewertest du den Elferpfiff?
Also erstmal habe ich erstmal gedacht, das ist eine Schwalbe von Tomasch. Weil er so komisch fährt, aber dann sieht man halt in der Wiederholung, dass er dann doch im Sprunggelenk erwischt wird. Und auch wenn Thomas gerne im Feld, war das doch schon ein Elfmeter für mich, so wie er da trifft. Unglücklich natürlich, nicht beabsichtigt, aber trotzdem Elfmeter. Und ja, der Schuss, also Vasil war ja schon auf dem Boden. Der musste ja nochmal nach oben aufdecken, damit er den Ball hält, weil ich dachte, Alter, ich denke mir erstmal, warum schießt ihr überhaupt Stiller? Wir haben Demirovic, Thiago Thomas, Elkanus, Leveling, so viele Stürmer auf dem Platz, wieso schießt der Sechser?
Also, ja. Vielleicht war es was Neues probieren. Kommt auch gerade aus dem Chat live die Frage, wieso hat Stiller überhaupt geschossen? Ja. Weil es zuletzt halt, glaube ich, einfach nicht gut war. Bei vielen einfach nicht gut war. Und dann hat man gedacht, ja, der Ange, der macht das schon.
Ja.
Also, ja, nee.
Ich will ihm jetzt auch keinen Vorwurf machen, das hat keinen, auch wegen der späteren Situation. Er ist halt kein Stürmer. Er hat seine Aufgabe im defensiven Mittelfeld, die macht er sehr gut. Aber jetzt, er ist kein Topscorer. Also es ist jetzt. Also wenn er Tore schießen könnte, dann würde er im nächsten Sommer für 150 Millionen nach Madrid wechseln.
Ja. Sind wir jetzt froh, dass er es noch nicht kann. bemerkenswerte Szene direkt nach dem Elfmeter. Demirovic war direkt bei ihm. Hat gesagt, hey, hier gleich Kopf hoch, weitermachen, raus zur Ecke, weiter geht's. Völlig egal.
Kapitän.
Fand ich stark. Also ja. Das war so sind wir beim Thema Kapitänsmaterial. Ich sage jetzt nicht, dass Carazo das nicht machen würde. Nur, ich glaube, Atakan Carazo war zuletzt auf dem Spielfeld eher auch wieder mehr mit sich selbst beschäftigt.
Ja.
VfB vergibt also eine Riesenchance zum 1-0 und hat 4 Minuten später eigentlich schon wieder die nächste Chance, direkt auch wieder aufs 1-0. Und wieder ist es Angelo Stiller, der an St. Paulis wirklich bockstarken Goalie oder Schlussmann scheitert. Pass von Lebeling und ja, Stiller ist allein vorm Torhüter und kriegt den Ball wieder nicht unter.
Also es war echt schön herausgespielt, muss man sagen. Das war wieder Oldschool VfB. Ja, ist halt bitter. Stiller ist wie gesagt kein Goalgetter. War auch gut gemacht von Vassi, der bleibt extrem lange oben, der lässt sich nicht austricksen. Da waren auch ein paar St. Paulianer auch direkt an der Linie. Das heißt, der könnte auch nicht einfach an ihn vorbeischießen. War auch gut gemacht von St. Pauli. Auch wenn man Stiller den eigentlich machen muss aus der Position, aber
ja,
wir haben auch eine Gegnermannschaft. Ne?
Ja, also ich hätte schon anders gesagt, ich glaube, wenn da ein Undaf gestanden wäre, der hätte ihn einfach eingezimmert.
Ja.
Der hätte nicht so lange nochmal überlegt und noch einen Haken geschlagen. Das ist halt dann der Unterschied. Jeder hat seine Qualitäten woanders. Lebeling wieder gut drauf.
Ja.
Und Stiller so ein bisschen neben der Spur.
Ja, also ich möchte ein bisschen verteidigen. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen schlechter Eindruck, weil er diese zwei Chancen hatte, die er nicht reingemacht hat. Also mit dem Elfmeter. Aber ich finde nicht, dass er so viel schlechter spielt. Die Gegner sind halt mehr auf ihn fixiert, das siehst du. Weil die wissen, hey, das ist der zentrale Aufbauspieler bei uns. Und natürlich wird er da doppelt, dreifach gedeckt teilweise. Gegen St. Pauli ist das ein blödes Beispiel, weil St. Pauli sehr defensiv gespielt hat, aber ich glaube, sobald Stiller den Ball bekommt, hat er gleich 2, 3 Füße bei sich. Das ist dann auch extrem schwer für ihn.
Definitiv, ja. Wobei ich auch sagen muss, Stiller war für mich vor dem Spiel so ein bisschen ein Wackelkandidat, wo ich auch gedacht hätte, ja, vielleicht gönnt er ihm mal eine Pause oder setzt ihn mal wirklich raus.
Gerade mit dem Europapokalspiel in der Woche. Vielleicht hätte ihn dann
Cimmer vielleicht
gespielt, ja.
Ja, aber auf der anderen Seite, wie wir jetzt wissen, so falsch war es nachher gar nicht. St. Pauli kommt auf jeden Fall gar nicht so offensiv ins Spiel, sind sehr damit beschäftigt, den VfB vom eigenen Tor wegzuhalten. Nach 40 Minuten gibt es dann Gelb für James Sands nach einem taktischen Foul an Stiller. Und in der 43. Minute klingelt es dann doch im Kasten von St. Pauli. 1-0. Ermedin Demirovic. Wir haben ja keinen Stürmer. Und ausgerechnet unser, wir haben keinen Stürmer, macht ein Tor. Das sind Sachen, die wo nur der Fußball schreibt. Gell?
Ja. Wie? Also, das war ja Voltemade-mäßig. Wie sich da durchdribbelt und ihn auch über den Torwart läuft. Also, das ist richtig stark gemacht von Demirovic auf jeden Fall.
Ja, der Abschluss hinten raus war auf jeden Fall stark, aber die ganze Entstehung vom Tor war auch schon stark. Das hat Sebastian Hoeneß nach dem Spiel ja auch gesagt, so das 1-0 war ein Mannschaftstor. Es startet mit Finn Jeltsch, der in der eigenen Hälfte loszieht über Cema und Lebeling kommt dann der Ball zu Medo und der, wie du es gerade schon gesagt hast, in eines ehemaligen Stürmers Manier sich da durchtankt und das wunderbar, traumhaft vollendet. Ja. Schon wieder sehr, sehr stark von Demirovic, wie auch schon in Freiburg das Ding. Wieder Vorlage Lebeling, kriegen wir da langsam so ein Duo vielleicht? Also ich erinnere gerne an Borna Sascha Tor.
Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das so weitergeht mit den beiden. Auch zu Jeltsch richtig stark gemacht und der ist dann noch, der hat ja den Pass gespielt. Und ist dann noch nach vorne gesprintet. Du musst ihn jetzt einmal quer durch den Platz gestimmt. Hat Gegenspieler auf sich gezogen. Dadurch Platz geschafft. Und er stand auch da bereit, weil es einen Abpraller gab. Der war auch mitten im Strafraum. Also hätte den Torwart irgendwie abgefälscht. Da wäre Jeltsch, glaube ich, der Erste gewesen, der am Ball gewesen wäre. Wieder. Also es war richtig stark gemacht von ihm.
Ja, generell auch fand ich ein gutes Spiel gemacht.
Ja.
Verdiente Führung auf jeden Fall, kann man zu dem Zeitpunkt sagen. Ja. Und so ging es dann auch in die Pause. War ein goldener Zeitpunkt, dieses 1-0. Mhm. So, was hat so dein Gefühl gesagt zur Pause?
Verspielen sie eh.
Oh. Oh, das ist gemein.
Ja.
Aber nachvollziehbar. Also ja, ich habe eher so gedacht, so, ja, sie sind so ein Stück weit wieder zurück. Das sah schon ganz gut aus.
Also ich habe jetzt erwartet, dass in der zweiten Halbzeit dann wieder anfangen, den Gegner den Ball zu überlassen und dann hinten zu stehen und auf Konter zu setzen, wie sie es gegen Freiburg gemacht haben. Und dann am Ende wieder zu erzählen, ja, wir haben doch bis zur 80. Minute gut verteidigt. Ich habe sie nicht gemacht, Gott sei Dank, haben noch offensiv gespielt, sind dran geblieben, ja. Und das müssen wir machen. Wir sind eine Ballbesitzmannschaft mit einer offensiven Stärke. Wir müssen dranbleiben, wir müssen das 2-0 setzen und den Gegner killen.
Haben wir oft genug nicht gemacht in der Vergangenheit. Ja, letzte Saison viel zu oft nicht. Und es lief dann tatsächlich relativ gut direkt nach der Pause, weil keine 5 Minuten waren rum. Dann stand es plötzlich 2-0 für den VfB. Erstes Tor von Bilal El Kanous. Und das war auch wieder schön rausgespielt. Mittelstädt bringt den Ball über links rein. Demirovic sieht El Kanous und legt wirklich butterweich ab. Und was El Kanous dann mit dem Ball macht, ist auch einfach herrlich. Also überlegt, nicht einfach draufbolzen, sondern aus 15 Metern ab ins lange Eck. Richtig schön kombiniert, richtig schnell das Spiel gemacht. So möchte man sehen vom VfB.
Ja, war auf jeden Fall sehr schön gemacht. Auch technisch stark von Demirovic, weil der Ball kommt ja ein bisschen aufgesprungen vor ihn, dass er ihn dann auch so gut ablegen kann. War auf jeden Fall stark gemacht. Und der Schuss war auch sehr schön durch die Hosenträger vom St. Paulianer, so dass ihn Vassilje recht spät sieht. Und dadurch, ja.
Ja. Demirovic, Tor und Assist, unser Nichtstürmer. Immer wieder überraschend, ne? Dass wir vielleicht doch mit Stürmer spielen, der gar nicht so schlecht ist, wenn man ihn richtig einsetzt.
Ja.
Aber was wissen wir schon? Was allerdings El Kanous dann gemacht hat, war nicht so geil. Er ist erstmal vom Gästeblock gerannt und hat da gejubelt. Muss man nicht machen.
Wusste das überhaupt, dass das der Gästeblock ist? Ich meine, die waren ja auch relativ, wobei sie sind ja braun, gell? Also ich glaube, es ist das erste Reflex, einfach zur Eckfahne zu laufen und dann so sein Dings Standardjubel zu machen, irgendwie so.
Ja.
Ich denke nicht, dass er geblickt hat, dass es vor dem Gästeblock ist.
Es wirkte zumindest nicht so. Nee. Also, aber wenn er zu Beginn des Spiels nicht kapiert hat, wer für uns ist oder wer für ihn ist, dann weiß ich nicht, weil die Choreo, müssen wir mal sagen.
Ah, das war.
Also, allererste Sahne mal wieder.
Ja.
Choreo Hauptstadt Stuttgart, sage ich nur.
Ja.
Das war ganz, ganz, ganz großartig, was da abgerissen wurde schon auf den Rängen. Zeitpunkt für die Tore natürlich Gold wert. Direkt vor der Pause, direkt nach der Pause. Das kann einem ganz gewaltig den Stecker ziehen. Hat's aber bei St. Pauli erstmal gar nicht, weil die kamen plötzlich mit ins Spiel. Oppi trifft nach einer Flanke einen langen Pfosten die Latte. Kurz drauf muss Nübel gegen Pereira Langer von halb links drauf. Ich habe mich immer gefragt, so, warum heißt er nicht Pereira Lage, aber das wird schon anders ausgesprochen. Jetzt sind wir aber an dem Punkt wieder mit Namen richtig aussprechen. Also ich hoffe, ich habe es richtig gemacht.
Ja.
Wieder gab es Probleme mit Verlängerung im Strafraum. Diesmal allerdings ein bisschen Glück dabei und ein bisschen Nübel natürlich dann dabei. Und dann muss es eigentlich 2 Minuten später 3-0 stehen, weil Demirovic frei durch ist, scheitert dann aber an Vasil, der den Arm gerade noch hochkriegt. Mhm. Und nochmal 2 Minuten später ist der Ball schon wieder im Tor. Nach einer Flanke von Stiller rutscht alles durch, aber Demirovic stand so im Abseits, oder stand halt auch wieder im Abseits und springt Richtung Ball. Hätte es eigentlich wirklich 3-0 schon stehen können und keiner hätte sich beschweren müssen oder dürfen. Ja.
Das war auch die Momente, wo man eigentlich da hätte das Ding den Sack zumachen müssen. Die Oppi-Szene hat mich ein bisschen an das Bielefeld-Spiel erinnert, die erste Chance für Bielefeld. Mhm. Und Oppi hat ja damals für Bielefeld gespielt. Also ja. da ist mir schon das Herz in die Hose gerutscht.
Ja, wobei, man darf nicht vergessen, klar, wenn St. Pauli 2-1 macht, kommen sie wahrscheinlich nochmal ran oder kam nochmal Aufwind. Ja. Nur, wir haben immer noch Heimspiel. Also es ist ja dann nicht so, dass das Stadion dann auch kippt, sondern das Stadion ist ja dann, glaube ich, nochmal voll da.
Ja.
Aber Demirovic muss eigentlich auch das Ding machen, oder?
Genau. Also die Chance gegen Vassi, da musste reinmachen. Aber gut, Vassi hat einen guten Tag, der ist ein sehr guter Torhüter.
Ja.
Ich spiele auch in der gleichen Nationalmannschaft, vielleicht kennt er auch ein bisschen Demiric seine Tricks. Ja.
Ja. Jedenfalls Spiel offener, aber VfB weiter so ein Stückchen am Drücker, weil sie wollten, glaube ich, wirklich den Gegner killen. Das war ganz gut.
Ja.
62. Minute hat dann St. Pauli gewechselt mit Martin Kahrs für Andreas Huntonji und Oladapo Afolayan für Matthias Pereira-Lage. 5 Minuten später, 67. Gelb für Afolayan wegen Meckerns. Das war eine interessante Szene, fand ich, weil er saß da im Strafraum. Ich hätte auch gedacht, so ja, es gab schon einen Schubser und so. Und dass man sich dann ärgert, aber dass der Schiedsrichter das so auslegt, vielleicht ist da doch das ein oder andere Wort gefallen, was da nicht hingehört.
Ja, wir wissen ja nie, was die Spiele sagen in solchen Situationen. Auch beim Hinspiel, wo der Vassi die gelb-rote Karte siehst, du weißt ja nicht, was die sagen.
Ja, richtig, richtig. Ja. Aber wir haben jetzt heute auch gelernt, einen Mittelfinger und eine Papierkugel auf das Feld schmeißen oder zeigen, gibt bloß ein Spiel.
Ah, das ist ja auch lächerlich.
Ja.
Du bist ein Trainer, du bist Vorbildfunktion.
Ja.
Da musst du, das müssten eigentlich mindestens 3 Spiele sein, aber dann würden die Union Berlin-Fans wieder rumholen.
Ja, wenn sie es nicht eh schon machen. Aber das ist halt alles auch kultig, das muss man verstehen. Es war halt ein Kultfinger. Erik sagt es gerade im Chat ganz richtig. Sie haben eigentlich das gemacht, was wir hier im Podcast vorher gesagt haben. Sofort Dampf in den Kessel und nichts anbrennen lassen.
Ja.
Ja, wobei nichts anbrennen lassen, reden wir immer noch über den VfB. 71. Minute muss nämlich Nübel klären. Ein Konter gegen Afolayan. Gut, dass Nübel wieder in die Spur findet.
Ja.
Gerade. Und zwar ganz massiv. Das merkt man, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall einer seiner besseren Spiele gemacht. Das Ding war, das habe ich auch schon drin gesehen, aber er bleibt lang stehen. Und auch stark gemacht. Aber Afolayan darf da nicht so frei zum Schuss kommen. Also es war, da war irgendwie
schief
gelaufen. Ja, es ist halt wieder so typisch VfB wieder gewesen.
So ein Stück weit auf jeden Fall, ja. In der 73. Minute dann wechselt der VfB. Thiago Tomás geht raus, den ich bis zu dem Zeitpunkt wirklich extrem gut fand, weil der sehr, sehr viele Löcher gerissen hat und sehr viele Wege gegangen ist. Chris Führich, unser Zehner, kommt für ihn rein. Und eine Minute später muss auch St. Pauli dann wechseln. Daniel Sinani verletzungsbedingt raus. Connor Metcalf rein. Aber der VfB hat das Spiel wieder im Griff. Immer wieder auch Nadelstiche gesetzt. Asignon, ja, kann man besser machen in der 80. Minute, den Abschluss.
Also. Ja. Da haben wir auch schön rausgespielt, die Szene.
Definitiv. Und Asignon, sehr, sehr viel unterwegs gewesen auch. Ich glaube, der Spieler, der am meisten gelaufen ist bei uns an dem Tag, fand ich auch einen ganz, ganz starken Auftritt. Also da auch richtige Wahl getroffen. Lars Ritzka kommt dann für Adam Zwigala und Arkadiusz Pürka kommt für Manolis Saliakas. Richtig ausgesprochen oder kriege ich jetzt gleich?
Nee, richtig ausgesprochen, ja.
Ich habe deinen Blick gesehen, so, hey, der kann das ein bisschen.
Ja.
Der 82. bei St. Pauli. Buanani kommt in der 84. für Demirovic. Der hat sich da den Applaus verdient, denke ich, an dem Tag.
Ja.
Als Captain, Tor, Assist. Eigentlich alles richtig gemacht, muss eigentlich 2 Tore machen, hat ja eigentlich auch noch ein anderes gemacht, also Demirovic für mich einer, ja, wenn nicht the man of the match sogar. Ja.
War, glaube ich, sogar in der Kicker-Elf des Tages.
Ja, vollkommen zu Recht, definitiv. Ja. Hendricks in der 85. dann noch für Mittelstädt, die Wechsel diesmal okay?
Ja, also ich denke, das hätte auch ein bisschen früher kommen können, ein bisschen Belastungsstörung aufgrund des Spiels, was uns jetzt am Donnerstag erwartet, aber ja, ich denke einfach, das war jetzt nicht irgendwie leistungsbezogen, Mittelstädt hat ein gutes Spiel gemacht, den einen Schuss, den er da macht, das wäre so ein geiles Tor gewesen.
Ja,
sehr, sehr bitter, dass er nicht rein ist. Ja, auch Hendricks hat es dann auch stabil gemacht. Also
ja,
ich kann mich nicht irgendwie an Fehler von ihnen erinnern.
Nö. Ja. Hendricks stand dann auch genau hinten schön, hat es dicht gemacht, so die linke Seite. In der 92. Minute dann, da war VfB, nimmt noch ein bisschen Zeit von der Uhr. der Captain kommt, Carrasco kommt für Chema und Narte kommt für Leveling. Wie fandst du Chema?
Gut, also man merkt nicht sein Alter an oder dass er erst zu kurzem dazugestoßen ist. Auf jeden Fall ein starker Transfer, auf jeden Fall bis jetzt.
Fand ich auch, ja. Also die Ruhe, wo er ausstrahlt, ja. Die Pässe, wo er spielt, der wow, und diese Übersicht, und er ist halt auch schon irgendwo eine Erscheinung. Also das ist ein Riesenkerl irgendwie.
Ja. Ein und weiterer Leveling? Glückstreffer von Wohlgemuth, ne?
Ja, wohl, ja. Leveling, deine Meinung zu Leveling?
Gut, hat sich jetzt wieder ein bisschen gefangen. Nach seinem Tief am Anfang der Saison war ich positiv überrascht von dem Spiel. Ich muss auch dazu sagen, jetzt wo Nate wiederkommt, also Hoeneß baut schon auf ihn. Also viele haben ja gesagt, sein Vertrag wird auslaufen und dann wird er den Verein verlassen. Aber eigentlich das Gegenteil, und Hoeneß spielt mit ihm und das freut mich sehr für den Jungen nach der Leidenszeit. Und ich hoffe, ich wünsche mir, dass wir mehr von ihm sehen.
Hätte er sich auf jeden Fall verdient, weil ich wüsste jetzt auch nicht, dass er irgendwie groß fehlerbehaftet dann gespielt hat, wenn er drin war. Klar, jetzt am Freitag die paar Minuten, wo er noch drin war, aber er kriegt seine Chancen und er kriegt auch sein Spiel.
Ja.
Und deswegen freut es mich auch. Find's stark. Ist auch gut, wenn er, und ich wünsche es ihm wirklich, dass er stabil bleibt vom Körper her. Ist auch ein cooler Kicker. Ja. 2-0 am Ende für den VfB. Zweiter Heimsieg, wieder zu 0. Da kann man schon mal lächeln. Das war ein Freitagabend, wo man sagen kann, ja, da lief es nicht so viel verkehrt. Meinungen auf Social Media. Ich glaube, meins muss ich nicht vorlesen. Mein eigenes. RST0868 auf Blue Sky schreibt, ich hatte das Gefühl, da stand eine komplett andere VfB-Mannschaft auf dem Platz als in den letzten Spielen. Griffig, nach vorne orientiert, mit Lust am Spiel, wobei die Chancenverwertung, Zwinker-Smiley, hat mir sehr gut gefallen. So soll's gerne weitergehen. Ja, unterstreiche ich. So ganz gern. Das war Hoeneß Fußball.
Ja.
Wenn das mal bitte auch wirklich dann so bleibt jetzt wieder. Dann der Winnie 1893 schreibt, Chema beim zweiten Heimspiel nun in der Startelf und ich fand ihn richtig gut. Präsent auf dem Platz, vorne wie hinten. Passquote müsste auch passen. Passquote müsste passen, natürlich schön. tolle Mannschaftsleistung. Die wollten heute gewinnen. Zudem zu 0 neue Achse in der Mannschaft am Werden. Gute Frage. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht ganz nach einem Spiel. Also so alles dann in, also es war schon sehr gut, aber alles in Himmel loben, schwierig.
Also ich wäre nicht überrascht, wenn Carrasco gegen Figo spielt. Ja, und dann gegen Köln wieder Cema, das ein bisschen rotiert wird.
Können wir uns ja scheinbar leisten gerade. Andy Fleig, der Renntiger auf Blue Sky, schreibt, erstes überzeugendes Spiel, VfB kann es noch, darf aber nicht nachlässig werden, geht nur mit vollem Einsatz. Jawohl. Und der Stefan, der STBI auf Blue Sky, schreibt, zwei sehr schöne Tore, eines mit viel Durchsetzungskraft, das andere sauber rausgespielt und perfekt abgeschlossen. Und es wären noch mehr Tore drin gewesen und die Mannschaft stand heute wirklich präsent auf dem Platz. Ja. Definitiv. Sie waren da und sie waren wach. Und der Kopf schien ein wenig frei zu sein. Themen noch zum Spiel. Richtige Reaktion auf das Freiburg-Spiel?
Auf jeden Fall. Richtige Reaktion auch auf das im Vorausgang vom Figo-Spiel. So ein kleiner Befreiungsschlag, auch wenn man jetzt am vierten Spieltag noch zu früh ist, um sowas zu sagen. Aber eine Niederlage hat auf jeden Fall, glaube ich, sehr psychologisch wehgetan. Vor allem ist der Sieg auch so verdient gewesen. Das war nicht so ein gestolpertes Ding wie gegen Gladbach, gegen eine sehr dysfunktionale Gladbacher Mannschaft, muss man dazu sagen, sondern es war gegen eine Mannschaft, die gerade einen Rekordstart hatte in ihrer Bundesliga-Geschichte, sind sie noch nie so gut gestartet in die Saison. Die sind mit frischem Wind aus einem Derby-Sieg, glaube ich, gekommen. Und so gegen so eine Mannschaft zu spielen, das war auf jeden Fall ein Ausrufezeichen.
Absolut, ja. Ich fand es auch nach der Woche, wo ja trotz allem irgendwie Unruhe da war. Also ich bin da tatsächlich auch so ein bisschen bei Sebastian Hoeneß mit so, ja, dritter Spieltag, jetzt mal abwarten. Und vielleicht manches auch ein bisschen zu wild, wobei ich glaube, bei uns Fans hat so ein bisschen das von letzter Saison einfach mit reingespielt, ja, was da schon für Spiele dabei waren, einfach dieses dieses Grummeln. Aber ja, Reaktion war in Ordnung, absolut. So darf es gerne weitergehen. Ich sage ja, Hoeneß Fußball ist zurück und hoffentlich bleibt er auch ganz, ja, ganz lange da. Noch ganz kurz nochmal der Blick, wir haben es während dem Spiel schon angesprochen, die Choreo, die Pokalsieger-Choreo. Ein okay, absoluter Traum.
Ja. Habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass jetzt wieder eine Choreo kommt. Also, ja, also, so oft irgendwie in kurzen Zeitständen wie die Choreos kommen. Ich meine, die Brustring-Choreo war ja schon heftig. Jetzt kommt das Ding, also Hut ab von so einem Ultras. Das ist einfach geil.
Ja, das ist wirklich geil. Ich hoffe, sie machen jetzt am Donnerstag mal eine Pause, was die Choreo angeht, aber nicht, was die Unterstützung angeht. Yeah. Weil wir können ja nicht jedes Mal sowas abbrennen. Was ist denn dann los? Also, dann haben wir wirklich ganz viele Eventfans nur noch da, die die Choreos einfach sehen wollen.
Und dann gehen sie.
Ja, dann gehen sie wieder. Scheiße Spiel. Ja. Was bedeutet das Spiel für Atakan Karaso?
Denkzettel auf jeden Fall. Gerade auch, weil Cemma so gut gespielt hat, aber ich denke nicht, dass er jetzt auf der Bank landen wird öfters. Ich denke, er wird noch seine Chance bekommen, er wird gegen Figo spielen, ich erwarte das. Dann mal sehen. Wenn das so weiter bleibt, dann wird am Ende der Saison dann nur noch Joker sein, dann wird er halt wieder, dann ist er der diesjährige Führig, so wie Führig letzte Saison.
Oh. Das ist meine Prognose. Ja. Wird Karaso der neue Führig?
Ja. Und es ist jetzt auch nicht irgendwie schlimm. Ich meine, der kommt aus der zweiten Liga, ist mit uns aufgestiegen, wie Führig. Die Mannschaft ist halt vielleicht einfach ein bisschen wachsen. So. Er ist nicht schlechter geworden, vielleicht ist einfach der VfB um ihn herum besser geworden. Klingt ein bisschen arrogant, muss ich zugeben. Aber das ist dann nichts im negativen Sinne für diese beiden Spieler, weil du liest ja sportlich immer voll die Häme über die so Führig hier, Karaso, die können nichts mehr. Also ja, vielleicht liegt es einfach daran, dass die Mannschaft sich einfach so gut weiterentwickelt hat, dass sie einfach im Vergleich nicht mehr so gut aussehen.
Gut möglich, ja.
Sehr und das ist möglich. Da wieder Hut ab an Wolgemuth.
Ja, ja, durchaus. Also ja, wenn der Cema-Transfer dazu ausgeht, wobei, was habe ich jetzt gelesen, für 13 Millionen oder so kann Real ihn zurückholen, das wäre ein bisschen ärgerlich. Ja.
Aber hätten wir den dann sonst bekommen?
Ja, wahrscheinlich nicht. Ja. Wir schauen auf die...
Vielleicht ist auch eine... vielleicht haben sie zwar diese RKO, aber vielleicht haben wir eine RRKO.
Und oh Gott, ja. Wir matchen ja das wieder. Und hervorragende Idee. Ja. Ja. Wir schauen auf die Lage nach dem vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der VfB ist jetzt Achter, hat 6 Punkte, 2 Siege, 2 Niederlagen und 5:5 Tore. Mhm. 2 Heimsiege, beide zu 0, ist natürlich schön. Jetzt am Donnerstag, das ist von heute aus gesehen in 2 Tagen, also wir nehmen jetzt am Dienstag auf, gegen Celta Vigo zu Hause im Neckarstadion. Am Sonntag geht es nach Köln und am Donnerstag spielen sie in Basel. Es ist so, geht Schlag auf Schlag. Also jetzt ist nicht viel Zeit zum Nachdenken und viel Zeit zum Blödsinn machen.
Ja.
Die Lage bei Celta de Vigo, die sind 15. von 20 in der La Liga mit 5 Punkten, warten noch auf den ersten Saisonsieg. 5:7 Tore. Erstes Spiel gegen Getafe verloren und danach 5:1 in Folge.
Muss man erstmal schaffen.
Ja, das ist eigentlich relativ spannend, wo da der Rekord liegt. Zum ersten Mal seit 2016-17 wieder im Europapokal vertreten. Damals kamen sie in der Europa League ins Halbfinale. Wurden letztes Jahr 7. in La Liga. Bester Torschütze mit 3 Toren ist Borja Iglesias, 32. Der war Rückrunde 23-24 an wen verliehen?
Bayern München.
Leverkusen.
Ah.
Und war danach auch kurz beim VfB im Gespräch. In der Vorbereitung zu dieser Saison gewann der VfB ein Testspiel in Reutlingen gegen Celta Vigo mit 2:1, Leveling und ein Eigentor. Im UEFA Cup Achtelfinale 2001 steht der VfB mit 0:0 und 1:2 gegen Celta Vigo aus. Das heißt, wir haben noch eine Rechnung offen, die zwar 20 Jahre zurückliegt, aber völlig egal. Heimspiel für 18.000 Zuschauer. Im Rückspiel war man nach dem 1:1 durch Stefan Blank nach der Auswärtstorregel schon weiter, bevor Alexandre Mostovoi aus dem Abseits zu 2:1 traf. Schiedsrichter Pierluigi Collina Das sind Namen. Also wer hätte nochmal gedacht, dass wir in einer Sendung Pierluigi Collina und Stefan Blank gleichzeitig erwähnen. Ja. Im Sommer haben sie Elijks Moriba aus Leipzig geholt. Brian Zaragoza. Man verzeihe es mir, wenn es falsch ausgeht. Ich sage es Brian Zaragoza von den Bayern geliehen. Außerdem Iglesias von Betis Sevilla geholt. Gleichzeitig mit Jorgen Strand Larsen und Fer Lopez, zwei Offensivspieler für zusammen 50 Millionen nach Wolverhampton verkauft. Kennen wir auch irgendwoher. Was meinst du, Andreas? Schlagbar?
Definitiv. Wobei Celta Vigo, ich habe ein bisschen nachgeguckt, einen schlechteren Saisonstart hat, also punktetechnisch hat, als sie eigentlich hätten haben müssen. Haben ein bisschen underperformed, aber ich denke trotzdem, dass sie machbar sind. Ich kenne mich zugegeben mit der La Liga nicht so gut aus, vielleicht ein bisschen bin ich überrascht sein. Ich kenne die Statistiken so im Vergleich von den ganzen Portalen und sieht für mich auf jeden Fall machbar aus. Ich muss eins sagen, ich finde deren Logo ist richtig geil. Also dieses, also ich finde es richtig cool und ich freue mich auch, ich wirkt wie so ein cooler Gegner. Die sind ja die Rivalen noch von Deportivo La Coruña und sind ja, die haben ja das ist ja, die waren ja damals Meister und Celta Vigo hat damals irgendwie in der zweiten Liga gespielt und jetzt hat sich so das bisschen umgekehrt und das ist auch richtig cool, die Geschichte zwischen diesen beiden galizischen Clubs.
Ja, würde ich nehmen. Ja. Also ich würde auch mal sagen, nach der Leistung am Wochenende brauchen wir uns auf jeden Fall nicht verstecken vor dem spanischen Vertreter und schauen, was geht. Ist, glaube ich, einer der dickeren Brocken oder größeren Brocken. Deswegen gerne aus dem Weg räumen, gerne mal einen Gruß dahin schicken und sagen, hallo, wir sind der VfB und wir möchten auch ein wenig mitspielen. Köln am Sonntag, die sind Vierter. Die sind auch richtig gut gestartet. Da Aufstiegs-Euphorie, wer hätte es gedacht, gleich mitgezogen. 7 Punkte, 2 Spiele schon gewonnen, 1 Unentschieden, 9-7 Tore. Am Samstag gab es in Leipzig die erste Saisonniederlage. Vorher in Mainz und gegen Freiburg gewonnen. Wildes 3-2 in Wolfsburg gehabt. Krasse Sache eigentlich. Marius Bülter, Jan Thielemann und Jakub Kaminski mit je 2 Treffern. Bülter und Thielemann zudem 2 Assists. Auf die muss man also ein bisschen aufpassen. Luca Kilian und Raf Vandenberg, beide Innenverteidiger, fallen allerdings aus. Im Sommer war ihm Vandenberg für 8 Millionen aus Middlesbrough geholt worden. Außerdem Isaac Johannesson aus Düsseldorf, Ragnar Ache aus Lautern, Marius Bülter aus Sinsheim. Und Ron-Robert Zieler, den kennen wir auch noch ganz gut, kam aus Hannover zurück. Mit Ron-Robert Zieler war ich mal aus Versehen auf einem Konzert im Witzemann. Da war Gente war auch dabei und was weiß ich was alles. War nicht die beste Zeit, VfB-Fan zu sein. Oder war es eigentlich immer eine gute Zeit, aber für die war es nicht gut, dass da VfB-Fans sind, die es ja erkannt haben.
Ja.
Ja. Dann haben sie Damien Downs für 8 Millionen nach Southampton abgegeben. Finkgräfe, an dem der VfB angeblich ja auch oder ziemlich großes Interesse auch mal hatte, nach Leipzig, Lemperle nach Sinsheim. Marc Uth hat seine Karriere beendet.
Ja.
Ex-VfBler Ron-Robert Zieler, haben wir schon drüber gesprochen. Das, mit Ron-Robert Zieler verbinde ich allerdings immer noch auch die Reschke-Rampe. Also, so leid es mir tut. Es wird ihm bestimmt nicht gerecht, aber das ist bei mir irgendwie so abgespeichert.
Ich verbinde
und der VfB hat
ich verbinde mit, sorry?
Ja, sag.
Das Eigentum mit Sosa, das Einwurf-Eigentum.
Oh, mit Borna, so, ja. Legendäres Eigentum. Ja. Ei, ei, ei. Zuletzt 2021 hat der VfB gegen Köln verloren. Nächster schwerer Gegner, aber Pflichtsieg?
Köln ist schon sehr gut drauf. Klar Aufsteiger, aber trotzdem, ich finde, dass sie schon einen sehr guten Eindruck gemacht haben seit ihrem Wiederaufstieg. Sehr selbstbewusst wirken, Bock haben. Plus Müngersdorf ist schon ein sehr lautes, sehr emotionales Stadion. Ich denke, ich wäre auch mit einem Punkt zufrieden. aber ich denke, wenn wir verlieren, dann wäre es auch keine Überraschung, weil das ist halt auch, also die kommen dann mit der Euphoriewelle, wir kommen mit einem Europapokalspiel in Knochen dahin. Ja, Bin mal gespannt. Also ich freue mich für Köln, dass sie sich so wieder hochgekämpft haben. Cooler Verein. Und ja, ich bin da ein bisschen pessimistischer. Und ich muss dazu sagen, weil du gerade die Transfers aufgelistet hast, mit Isak Johannesson, das ist ja so eine Waldemar-Anton-Geschichte. Also der hat gesagt, er fühlt sich wohl in Düsseldorf, er möchte in Düsseldorf bleiben. Und dann wechselt er zu Köln, zum Erzrivalen. Und da waren die Düsseldorfer sehr, sehr sauer. Also
ja, verstehe ich, aber ich habe jetzt nicht ganz verstanden, welchen Spieler du gemeint hast. Ich kenne keinen, der so. Außerdem, hier habt ihr es zuerst gehört, gegen Köln kann man mal verlieren. Also
ja. Köln muss man nicht gewinnen.
Ja, Köln muss man nicht gewinnen. Ich sag, ist eins der Spiele, wenn du oben dabei sein willst, was du gewinnen solltest. Ja. Und zwar beide in der Saison, deswegen. Ja. Hoffen wir mal. Aber Pflichtsieg, boah, so wie gerade beide drauf sind.
Wenn der VfB, das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel.
Definitiv. Am Sonntag. Ausfälle beim VfB. Dennis Undaff, Innenbandriss bis mindestens Mitte Oktober, wenn nicht länger. Muss mal gucken. Silas, Knöchelverletzung immer noch. Justin Deal, Muskelverletzung noch in der Reha. Stergiou, Fußverletzung. Und Jaquez mit Nasenbeinbruch trainieren schon wieder. Wobei, Jaquez bleibe ich bei Gehirnerschütterung und Nasenbeinbruch. Kann mir keiner was anderes erzählen. Ich war ein bisschen überrascht, dass Alda Kiel, der jetzt in der Liste die Ausfälle nicht auftaucht. Scheinbar halten die Muskeln, ne? Ist schon mal gut.
Klopfer voll, dass es so bleibt.
Ja. Predlo nach Knieproblemen wieder fit? Fragezeichen. Werden wir sehen. Ich hoffe nicht, dass wir seine Qualitäten auf dem Rasen brauchen werden. Wir gehen rein in den zweiten Werbeblock für heute Abend. Bewertungen. Und zwar auf Apple Podcasts oder Spotify geht's nämlich auch. Könnt ihr das machen? Bewertet uns, das hilft uns, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Rezensionen lesen wir auch gerne vor, wenn wir hier kommen. Drückt auf die Glocke bei YouTube, das ist wichtig für den Algorithmus auch. Wie gesagt, wenn ihr uns findet, wenn ihr uns irgendwas zu sagen habt, gerne raus damit, schreibt uns. Wir freuen uns und kommen auch gerne mit euch ins Gespräch. Wir schauen noch auf die anderen VfB-Mannschaften und auf die Leihspieler. Die Frauen am 5. Spieltag in der 2. Bundesliga 4:1 bei Frankfurt 2, die sind Elfter. Tore Rosa Rückert, erstes Saisontor, Tamar Dongus, das erste, und Nicole Billa, die hat Saisontore 3 und 4 gemacht. VfB ist Vierter von 14 mit 9 Punkten und 11:5 Toren. Als Aufsteiger kann man mal machen.
Ja, auf jeden Fall. Und 2 Punkte Abstand zum Zweitplatzierten. Und diesmal muss man ja nicht Meister werden, um aufzusteigen. Da reicht auch der zweite Platz.
Bin mal gespannt. Ja, mal gucken. Also muss ja nicht gleich einen Durchmarsch schaffen. Nächstes Spiel ist dann am Freitag um 19 Uhr bei Energie Cottbus. Die sind Achter. Ah, nee, Quatsch. Das erzähle ich dir nicht. Ich bin völlig verrutscht. Nächstes Spiel am 4. Oktober um 14 Uhr gegen Ingolstadt. So rum geht's. Nee, Energie Cottbus ist gar nicht drin. Ich bin einfach in der Zeile verrutscht. Ich war nämlich schon bei VfB 2, bei unserer U21, die 2:1 gegen Viktoria Köln gewonnen hat.
Ja.
Und Köln war bis dahin Dritter. Tore von Nicolas Sessa, ein Elfer, sein erstes, und Jordan Machtschrak. Ja, Machtschrak. Auch sein erstes Saisontor auf jeden Fall. Und ja, VfB hat jetzt 11 Punkte schon gesammelt, was echt ordentlich ist. Nächstes Spiel aber am Freitag. Jetzt sind wir an dem Punkt mit Freitag. Dann geht's zu Energie Cottbus, diesen Achter. Mhm. Und Alexandre Acevedo mit Kreuzbandanriss. Das ist nicht so geil.
Ja, es ist bitter für den Jungen.
Absolut. Da gute Besserung an der Stelle. Und hoffentlich sehen wir den auch dann bald wieder auf dem Rasen. Die U19 am 7. Spieltag der DFB-Nachwuchsliga in Gruppe D. 2:1 gegen Eintracht Frankfurt. Die waren bis dahin Zweiter. Tore von Enis Rezepi und Colin Kroll-Thiel. VfB ist Erster. Erster von 7 mit 13 Punkten und 19:9 Toren. Nächstes Spiel Samstag 14 Uhr gegen Regensburg. Die U17 hat den 4. Spieltag der DFB-Nachwuchsliga auch absolviert. Es gab ein 3:5 bei den Bayern. Die sind Spitzenreiter. Tore durch Kirill Serdjuk, Ali Aydin jeweils das zweite und Kian Speidel ist das erste Saisontor. VfB ist jetzt 5 von 8 mit 3 Punkten. Erst ein Sieg eingefahren, aber 10 zu 9 Toren. Nicht so verkehrt, also hat man doch ganz ordentlich schon gescored. Nächstes Spiel am Mittwoch, das ist dann schon morgen um 15.30 Uhr in Freiburg und am Samstag um 27. geht's um 17 Uhr in Sandhausen direkt weiter. Also die haben auch richtig, richtig was zu tun. Leihspieler, auf die schauen wir auch. Yarcino Malanga bei Elversberg, 6. Spieltag, 4:1 in Braunschweig nach 76 Minuten beim Stand von 2:1 eingewechselt. Elversberg ist Zweiter mit 13 Punkten. Die scheinen wieder um den Aufstieg mitzuspielen.
Ja, also viele haben ja gesagt, die steigen jetzt wieder ab, nachdem Horst Steffen weg ist, aber spielen eine gute Saison.
Irgendwie, auf jeden Fall. Jovan Milosevic bei Partizan Belgrad, 9. Spieltag, serbische Superliga, 1:2 im Derby gegen Roter Stern. Tor zum 1:2, 5. Saisontor nach 80 Minuten ausgewechselt. Partizan ist jetzt Zweiter mit 19 Punkten. Dann kommen wir zu Dennis Simon in Paderborn unterwegs. Auch 6. Spieltag, 2. Liga, 2:0 bei Hertha, durchgespielt, 3. Spiel in Folge zu 0.
Ja, Respekt.
Da scheint sich jemand zu etablieren. Also ja. Da scheint jemand auch zu zeigen, okay, 2. Liga könnte gut passen. Oder ist vielleicht schon das Level, auf dem ich jetzt meinen Durchmarsch ansetze. Also ich freue mich auf Dennis Simon.
Ich auch.
Wünsche mir das wirklich, dass das funktioniert. Auch wenn es schade ist, wenn dann Alex Nübel wahrscheinlich weg ist. Ich glaube, mit den Bayern brauchen wir aktuell nicht mehr verhandeln. Wegen irgendjemandem. Paderborn, 6. mit 11 Punkten. Da geht auf jeden Fall auch noch einiges. Und wir haben noch Laurin Ulrich in Magdeburg. 6. Spieltag, 2. Liga. 0:2 gegen Schalke, durchgespielt. Magdeburg mit unserem Ex-Trainer Markus Fiedler, 18. mit 3 Punkten.
Ja, da ist bestimmt schon ein bisschen die Kacke am Dampfen.
Ich glaube es auch. Ich glaube auch. Das kann gut sein, dass da schon die Stimmen laut werden, dass dieses Experiment wohl gescheitert ist. Und es würde mir für den Trainer leid tun, weil ich finde, er hat großartige Arbeit geleistet beim VfB. Aber manchmal gibt es, glaube ich, so Sachen, wo es dann...
Ja.
Wobei, es ist 6. Spieltag, wir wollen niemanden abschreiben.
Ja, also es ist auch Umbruch in Magdeburg. Ich glaube, da sind ein paar Spieler gegangen, die wichtig waren. Gerade Kars war ja der Topscorer bei denen. Also, dass es so anfangs schwer läuft, hätte ich jetzt auch erwartet, aber dass sie jetzt Letzter sind, schon ein bisschen bitter, weil irgendwie habe ich auch gehofft, dass sie irgendwie Richtung Bundesliga marschieren. Wir haben mal was Neues.
Wäre definitiv was Neues, ja. Aber die Saison ist noch ein bisschen zu spielen. Wer weiß, was da noch passiert. Gut, dann sind wir eigentlich schon durch für diese Woche. Nächste Woche wird viel, viel anstrengender, glaube ich, mit dann 2 Spielen wieder. Ich sage erstmal danke, Andreas, fürs dabei sein.
Gerne wieder.
Wie immer ein absolutes Fest.
Und danke für
euch
das
da draußen.
Moderieren von dir.
Ja, sehr gerne. Ich sage nach da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten, auch auf Twitch und alles. Da könnt ihr uns, wie gesagt, auch live dann immer sehen bei den Aufnahmen. Nächste Folge gibt's nach den unglaublich glorreichen Siegen über Vigo und Köln und vor Basel. Ich hoffe es zumindest. Und ja, mehr bleibt eigentlich nicht zu sagen, außer wir sind raus, ihr bleibt sauber und bis bald. Ciao.
Ciao.